Zum Beginn, ich habe mir hier einige Ausreden rausgeschrieben. Ausreden fürs zu spät kommen in der Schule oder bei der Arbeit. Die Straßenbahn ist falsch abgebogen. Das ist eine klassische. Oder ich habe eine Abkürzung für den Schulweg ausprobiert und habe mich dabei verlaufen. Meine Mutter hat unsere Möbel umgestellt und da habe ich die Haustür nicht gefunden. Wissen Sie, wie schwer es ist, 9 Geschwister zu haben? Da ich die Älteste bin, muss ich die anderen wecken und wenn ich den letzten geweckt habe, sind 3 schon wieder eingeschlafen. Das ist mit dem. Ich habe von einem Fußballspiel geträumt und als ich aufstehen musste, gab es eine Verlängerung. Ich habe ein Problem mit dem Raum-Zeit-Kontinuum. Zu viel Raum, zu wenig Zeit. Besonders beliebt im Physikunterricht. Es war noch sehr dunkel, da ist mein Wecker eingeschlafen. Entschuldigung, aber meine Katze ist auf meinem Hausschlüssel eingeschlafen. Ich bin nicht zu spät, Sie sind zu früh. Finde ich auch gut. Am Aufzug stand nur für 4 Personen, aber ich war allein. Paulus wird den Christen in Rom erklären jetzt, warum er noch nicht zu ihnen gekommen ist. Und es ist natürlich keine Ausrede, was der Paulus hier gebraucht, sondern er hat sehr gute Gründe. Und er wird im perfekten Zeitplan Gottes dorthin kommen. Was wir uns heute ansehen hier im Kapitel 15 ist eigentlich so ein Anhang zum eigentlichen thematischen Teil von diesem Brief. Wir werden noch sehen, der Paulus hat eine sehr schwierige Zeit hier den Brief wirklich abzuschließen. Es kommt immer noch was, was ihm hier am Herzen liegt und was ihm einfällt. Zuerst rechtfertigt der Paulus hier seinen Brief an die Römer. Er sagt im Vers 14, ich aber meine Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt. Ich bin aber, meine Brüder, Entschuldigung, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass ihr euch selbst voll Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig, auch einander zu ermahnen. Er sagt hier, ich schreibe euch nicht, weil ihr keine Erkenntnis habt oder weil ich glaube, dass ihr nicht fähig seid, euch gegenseitig einander zu ermahnen. Sondern er sagt, ich bin überzeugt, dass ihr voll Güte seid, dass ihr diesen Charakter habt, der Jesus ähnlich ist. Und ich bin überzeugt, dass ihr voller Erkenntnis seid, dass ihr Gottes Wort kennt und dass ihr fähig seid, einander zu ermahnen oder zu beseelsorgen, könnten wir vielleicht sagen. Und diese ersten beiden Dinge sind wirklich eine Voraussetzung, um ein guter Seelsorger, ein guter Berater zu sein. Dass wir Jesus ähnlich sind, ihn gut kennen und dass wir Gottes Wort kennen. Es geht nicht darum, dass wir unsere eigene Weisheit weitergeben an andere Menschen, sondern Gottes Weisheit. Nicht weltlichen Rat, sondern das, was er uns sagt, das, was er für uns hat. Die Bibel sagt uns, Gott ist der wunderbare Ratgeber. Sprüchen 2,6 heißt es, der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Oder Psalm 119, den Vers kennen wir alle. Vers 105, eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort. Ein Licht für meinen Pfad. Hebräerbrief im Kapitel 4 heißt es, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. 2. Timotheus 3, Vers 16, auch ein Vers, den wir alle kennen, da heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk zugerüstet. Wir haben alles, was wir brauchen, um einander Rat geben zu können für ein heiles Leben. Ich glaube, wir Christen, wir brauchen keine Psychotherapie. Diese Dinge, die auf falschen Menschenbildern beruhen, falsche Philosophien aufbauen, die ganz andere Ziele haben, als Gott in unserem Leben hat. Wir brauchen keine zusätzlichen Ressourcen zusätzlich zu dem, was Gott uns schon gegeben hat.
um effektive Seelsorger zu sein. Wenn du Jesus kennst, wenn du seinen Geist hast und wenn du Gottes Wort kennst, dann hast du alles, was du brauchst. Du bist fähig, ein Seelsorger zu sein und anderen zu raten, anderen zu helfen. Du bist fähig, Antworten auf die Probleme des Lebens zu finden, weil hier werden die gefunden. Und seht hier, dass es ein Dienst ist, den wir alle haben. Er sagt, ihr seid fähig, einander zu ermahnen. Seelsorge ist nicht irgendwo ein Dienst von einigen wenigen Auserwählten, die vielleicht ein besonderes Training absolviert haben, vielleicht sogar irgendwelche weltlichen Psychotechniken gelernt haben, die eigentlich mehr schaden als nützen. Nee, ist eine Aufgabe von uns allen. Aneinander steht hier. Wenn dein Bruder, deine Schwester ein Problem hat, dann können wir gemeinsam Gott suchen und gemeinsam sein Wort studieren, in Abhängigkeit und unter Anleitung des Heiligen Geistes und auf die Lebenssituation anzuwenden. Und Gott, er gibt uns auch die Kraft, das umzusetzen, was er uns sagt. Galater 2,20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Haben Kapitel 8, 6, 7, 8 viel darüber gesprochen. Das ist das Wunderbare. Christus lebt in mir. 2. Petrus 1, seine göttliche Kraft hat uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit, das heißt ein Leben zu führen, wie Gott es will, geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, dass wir Teilhaber der göttlichen Natur werden. Kolosser 1, 27 heißt es, Christus in euch ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben Jesus, der durch den Heiligen Geist in uns lebt. Wir haben sein Wort, das er zu uns spricht. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir sind reich. Epheser 1, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus Jesus. Wir sind wunderbar zugerüstet zum Dienst aneinander. Gott selbst wohnt in uns durch den Heiligen Geist. Mit all seiner Weisheit, mit all seiner Macht, mit all seiner Kraft. Und er hat uns sein Wort gegeben. Also ihr seid fähig, einander zu ermahnen und zu dienen. Und Gott will euch gebrauchen. Paulus sagt, ich habe euch nicht geschrieben, weil ich glaube, dass ihr nicht fähig seid. Sondern er sagt, weil das mein Dienst ist. Das ist das, was ich tue in meinem Leben. Ich kann eigentlich nicht wirklich anders. Ich bin der Apostel für die Heiden, für die Nationen. Er sagt, ich habe euch zum Teil etwas kühn geschrieben, um euch zu erinnern, wegen der von mir von Gott verliehenen Gnade, ein Diener Christi Jesu zu sein für die Nationen, der priesterlich am Evangelium Gottes dient, damit das Opfer der Nationen angenehm werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Das ist der Grund, warum ich schreibe, weil ich ein Apostel für die Nationen bin. Und das ist Gnade. Das ist nicht was, was ich verdient habe. Und es ist auch gut, dass wir uns daran erinnern. Es ist ein Vorrecht, dass wir Jesus dienen dürfen. Es ist ein unverdientes Geschenk. Es ist nicht wegen dem, was ich bin oder wegen mir, sondern trotz mir, dass Gott mich gebraucht. Und ich diene ihm aus seiner Gnade, aus seiner Kraft, aus diesen Ressourcen, die er uns gibt, aus seiner Befähigung, nicht aus eigener Weisheit, aus eigener Kraft. Und Paulus sagte, das, was ich tue, ist, ich erinnere euch. Ist nicht, dass ihr nicht Selbsterkenntnis habt, aber ich erinnere euch. Philipper 3 hat Paulus geschrieben, oder Jesus durch Paulus, sagt euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Petrus schreibt was Ähnliches im 2. Petrusbrief im 1. Kapitel. Sagt er, deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst und in der bei euch vorhandenen Wahrheit gestärkt seid. Es ist nicht schlecht, Dinge zu wiederholen. Und vieles von unseren Bibelstunden, wenn wir Gottes Wort hier studieren, das ist Wiederholung von Dingen, die wir schon wissen. Aber Leute, wir brauchen das. Wir brauchen das, dass wir daran erinnert werden, an diese Wahrheiten. persönlich, ich verstehe Leute nicht, die sagen, ah, ich muss dieses Buch nicht mehr studieren, das haben wir schon mal studiert und Predigt zu dem Thema habe ich schon mal gehört, also brauche ich das nicht mehr, kann daheim bleiben. Oder ich habe die Bibel jetzt schon einmal durchgelesen, ich kenne die schon, zweites Mal wäre langweilig. Ich glaube, ich lese die Bibel gerade zum 14. Mal durch. Und es ist frisch, es ist lebendig, es ist spannend. Ich lerne jeden Tag was Neues. Und ich bin jeden Tag neu angesprochen, bin jeden Tag neu herausgefordert von Gott. Und ich muss erinnert werden. Ich muss erinnert werden an diese einfachen Wahrheiten, dass Gott mich lieb hat, dass er mir vergeben hat, dass es eine verlorene Welt da draußen gibt und dass Gott mich gebrauchen will. Ich muss erinnert werden an die Macht des Gebetes. Und ich muss jeden Tag neu herausgefordert werden, mich zu erinnern, dass ich mich selbst verleugne und im Geist zu wandeln, kontrolliert von ihm, unter seiner Herrschaft, dass ich verfügbar bin für ihn. Ich muss erinnert werden, zu beten. Ich bin so vergesslich. Und wirklich so lau und so abgelenkt von Natur aus. Und ich brauche das täglich. Ich brauche täglich die Reinigung meiner Gedanken. Und hey, wenn du die Bibel noch nicht ganz auswendig kannst und wenn du sie noch nicht perfekt auslebst, so wie Jesus gelebt hat, dann weißt du was, dann brauchst du es auch. Musst auch du erinnert werden und ermutigt werden. Und ich höre gern Bibelstunden und Predigten. Ich tue das fast jeden Tag. Das ist eine tolle Sache, beim Autofahren, beim Putzen, beim Sport. Wirklich, wenn wir je an diesen Punkt kommen, wo wir glauben, ich weiß alles und ich stehe drüber, ich kann von ihm nichts Neues mehr lernen und bin gelangweilt von Gottes Wort. Hey, das ist Stolz. Das ist eine falsche Einstellung. Und oft empfangen wir dann wirklich nichts mehr. Aber nicht, weil Gott nicht mehr für uns hätte, sondern einfach, weil wir unser Herz verschließen. Weil wir die falsche Einstellung haben, eine ungläubige Haltung haben. Wir werden die ganze Ewigkeit brauchen, um Gottes Gnade und Güte und seine Fülle wirklich völlig erfassen zu können. Und Gott will uns beschenken. Gott will uns ansprechen. Gott will uns tiefer reinführen in die Beziehung mit ihm. Und so dürfen wir jeden Morgen in unserer stillen Zeit, jeden Morgen mit Erwartung, mit Zuversicht Gottes Wort, die Bibel aufschlagen. Und wir dürfen mit Erwartung und mit Zuversicht zu Gott kommen und beten. Und wir dürfen mit Erwartung hier in den Gottesdienst kommen, dass Gott mich ansprechen will. Dass Gott mich gebrauchen will im Dienst an den Geschwistern. Ich möchte uns ermutigen dazu, dass wir es wirklich tun. Mit Erwartung kommen. Leute, wir ertragen nicht Gottesdienst, wir feiern Gottesdienst. Wir feiern Gottesdienst. Und wir haben einen großen Gott, der so viel für uns hat und wir dürfen mit Erwartung kommen. Mit Zuversicht. Also Paulus sagt, ich schreibe euch nicht, weil ihr keine Erkenntnis habt, sondern ich erinnere euch als Apostel, der an die Nationen gesandt ist. Und Paulus hat seinen Dienst als Opfer für Gott gesehen, als priesterlichen Dienst. Das ist ein Bild vom Alten Testament, was uns hier hochkommt oder woran wir uns hier erinnern. Und er schreibt über die Frucht seines Dienstes. Diese Frucht, wenn Heiden gerettet werden und in der Kraft des Heiligen Geistes ein heiliges Leben leben, das ist, was Gott Ehre bringt und Freude bringt. Und jetzt wird er über Dinge reden, die ihn als Apostel bestätigen. Vers 17, ich habe also in Christus Jesus etwas zum Rühmen in den Dingen vor Gott. Sagt nicht in sich selbst, sondern in Christus. Es war sein Werk durch den Paulus. Denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen, durch Wort und Werk, in der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes, so dass ich von Jerusalem und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium des Christus völlig verkündigt habe. Von Jerusalem bis nach Albanien, Mazedonien, Jugoslawien, die Gegend heute. Das ist nicht, dass Paulus in jedem einzelnen Dorf war und dass er alle Menschen in dieser Gegend bekehrt hat. Aber Paulus war in allen großen Ballungszentren. Und von dort hat sich's ausgebreitet, hat Gemeinden gegründet, die sind rausgegangen. Die ganze Gegend hat ein christliches Zeugnis durch den Dienst des Paulus. Wir lesen hier von Zeichen und Wundern und Kraft des Geistes. Und manche fragen, warum erleben wir heute nicht mehr davon? Wann war das letzte Mal, wo du rausgegangen bist, um das Evangelium zu verkündigen? Seht ihr, als Jesus von Zeichen gesprochen hat, die denen folgen werden, die glauben, in Markus 16 hat er das im Kontext von Evangelisation gesagt. Das heißt, er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Apostelgeschichte 1,8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, als auch in Judäa und Samaria und bis ans Ende der Welt. Kraft des Heiligen Geistes, auch die Geistesgaben sind nicht zum Selbstzweck da. Nicht irgendwo als Spielzeug für uns oder zu geistlicher Selbstbefriedigung, sondern um Zeugen zu sein. Kraft, um das Evangelium zu verkündigen. Kraft, um Geschwister zu dienen. Kraft, um uns selbst, unseren selbstsüchtigen Menschen zu beherrschen. Um ein Leben zu leben, das Gott ehrt. Mag, was John Corson gesagt hat. Er hat gesagt, der Heilige Geist ist wie der Dampf in einer Lokomotive. Der ist dazu da, um die Maschine zu bewegen, nicht um zu pfeifen. Vers 20, so aber setze ich meine Ehre darin, das Evangelium zu predigen, nicht da, wo Christus genannt worden ist, damit ich nicht auf eines anderen Grund baue, sondern wie geschrieben steht, denen nicht von ihm verkündigt wurde, die sollen sehen und die nicht gehört haben, sollen verstehen. Paulus hatte einen Pioniergeist. Er wollte in diese unerreichten Gebiete gehen. Zu den Heiden, die noch kein christliches Zeugnis hatten, die das Evangelium noch nie gehört hatten. Das war sein Dienst, wozu Gott ihn berufen hat. Sein Dienst als der Apostel zu den Heiden. Vers 22, deshalb bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Weil ich beschäftigt war, um das Evangelium zu den unerreichten Heiden zu tragen. Die in Rom, die hatten schon ein Zeugnis. Den hatten schon wer das Evangelium verkündigt, offensichtlich. Paulus war noch nie in Rom gewesen zu dem Zeitpunkt. Vers 23, nun aber, da ich in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe und seit vielen Jahren ein großes Verlangen zu euch zu kommen, falls ich nach Spanien reise, denn ich hoffe auf der Durchreise euch zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich euch vorher etwas genossen habe. Also meine Aufgabe ist hier vollendet, sagt der Paulus, aber in Spanien, da gibt es noch Leute, die noch nicht erreicht sind, dort hat noch niemand evangelisiert. Und auf dem Weg dorthin würde ich gern bei euch vorbeischauen. Und vielleicht können wir dann sogar gemeinsam die frohe Botschaft nach Spanien tragen. Ich mag den Paulus. Paulus war ein Mann mit Vision. Er hat sich nicht hingesetzt und sich ausgeruht auf seinen Lorbeeren. Die ganze Gegend hier habe ich für Jesus erreicht. Er hat nicht gesagt, lass uns so ein Planungskomitee gründen und ein paar Jahre lang warten, bis alle Finanzen zusammen sind und bis wir alles perfekt durchgeplant haben und dann weiter rausgehen. Und Paulus, der hat so einen Pioniergeist, ich mag das. Der war angetrieben, der war inspiriert vom Heiligen Geist und ich mag das. Wir brauchen das. Ich habe gerade eine Biografie von Georg Müller gelesen. War einer der großen Männer des Glaubens im 19. Jahrhundert. Deutscher, den Gott aber dann nach London geführt hat und der allein durch Gebet und durch Gottvertrauen, ohne irgendein geregeltes, sicheres Einkommen oder ohne irgendwelche Sicherheiten, hat ein Waisenhaus für über 2000 Kinder aufgebaut und geführt. Und der wurde ursprünglich von der Missionsgesellschaft nach London ausgesandt, um unter den Juden dort zu evangelisieren. Aber diese Missionsgesellschaft, die haben sich Zeit gelassen, um ihm sein Aufgabengebiet zuzuweisen, um ihn auszusenden. Und dann hat er angefangen, ohne Auftrag zu evangelisieren. Hat begonnen, Kinderstunden zu halten. War getrieben vom Heiligen Geist und von der Liebe für die Menschen. Die Missionsgesellschaft hat ihn dann irgendwann gefeuert. Aber es war ihm egal, weil er wusste, Gott hat ihn berufen. Und ich mag das. Ich mag diesen Pioniergeist. Einfach Gott zu vertrauen und Schritte im Glauben zu riskieren und große Dinge von Gott zu erwarten. Ich mag den Paulus. Ja, ich möchte noch nach Spanien gehen. Es war so der A der Welt, das Ende der Welt. Viele Leute dort in Jerusalem oder in Korinth, wo er jetzt geschrieben hat. Ist Paulus nach Spanien gegangen? Wissen Sie nicht genau? Tradition, Kirchengeschichte sagt ja. Wir wissen, er ist nach Rom gegangen. Allerdings ein bisschen anders, als es geplant war. Auf Regierungskosten, als Gefangener. Die haben die Reise finanziert. Und wir wissen, der Herr hat ihm dort eine Tür aufgetan, um dem Kaiser Nero ein Zeugnis zu geben. Und Tür aufgetan für einen Gefängnisdienst, für einen Paulus. Wie gesagt, nicht ganz so, wie er es sich vorgestellt hat. Aber doch sehr wirkvoll, wirksam und tolle Türen, die Gott ihm aufgetan hat. Tradition berichtet uns, dass der Paulus freigesprochen wurde. Und dass er wirklich nach Spanien weitergereist ist und sogar bis nach England. Und dass er dann später während der Christenverfolgung wieder gefangen genommen wurde und unter Kaiser Nero dann hingerichtet wurde. Vers 25. Nun aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen, denn es hat Mazedonien und Achaia wohlgefallen, eine Beisteuer zu leisten für die Bedürftigen unter den Heiligen, die in Jerusalem sind. Es hat ihnen nämlich wohlgefallen, auch sind sie ihre Schuldner. Denn wenn die Nationen ihrer geistlichen Güter teilhaftig geworden sind, so sind sie verpflichtet, ihnen auch in den Leiblichen zu dienen. Wenn ich dies nun vollbracht und diese Frucht ihnen versiegelt habe, so will ich über euch nach Spanien reisen. Wie gesagt, der Paulus schreibt von Korinth. Und er hat dort ein Opfer eingesammelt für die Gemeinde in Jerusalem. Spenden gesammelt in Griechenland und in Mazedonien für die armen Geschwister in Jerusalem. Wir wissen aus der Apostelgeschichte, dass es eine Hungersnot dort gab. Wir wissen, dass die Gemeinde dort verfolgt war von den Juden. Vielleicht hat es auch damit zu tun gehabt, dass viele ihren Besitz verkauft haben, um zu Pfingsten, um den Geschwistern, die da in Jerusalem waren, zu dienen mit ihrem Besitz und die zu versorgen. Und so haben diese heidenchristlichen Gemeinden Spenden gesammelt für die bedürftigen Geschwister, diese judenchristlichen Geschwister in Jerusalem, von der Muttergemeinde. Und der Paulus sagt, es ist recht so. Sein geistiges Prinzip, was wir öfter in der Bibel sehen, dass die Christen ihren materiellen Besitz mit denen teilen sollen, denen, von denen sie geistig gedient werden, von denen sie geistig empfangen. Und es war natürlich freiwillig. Im Vers 27 heißt es, es hat ihnen wohlgefallen. Die haben das mit Freude, die haben das von Herzen getan. Wie es auch im 2. Korintherbrief heißt, im Kapitel 9, wo Paulus über Geben spricht. Er sagt, jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss. Hey, wenn du nicht mit Freude geben kannst, dann behalt dir es. Gott braucht unser Geld nicht. Wir brauchen es, dass wir geben. Dann nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Aber im Vers davor sagt er, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, der wird auch segensreich ernten. Das Ganze erinnert mich auch an eine Geschichte, die ich gelesen habe. Das kleine Mädchen, die mit ihrer Mutter in der Kirche saß. Und dem Mädel ist schlecht geworden, da während dem Gottesdienst. Das Mädel hat zur Mama gesagt, Mama, können wir jetzt gehen? Nein. Ah, Mama, ich glaube, ich muss brechen. dann geh hinaus und geh ums Eck hinter die Kirche und übergib dich dort hinter dem Busch. Das Mädchen geht raus und nach einer Minute kommt das Mädchen zurück und Mutter fragt, hast du gebrochen? Ja. Wie konntest du so schnell hinter die Kirche gehen und wieder zurückkommen? Oh Mami, das war gar nicht nötig rauszugehen. Die haben dort eine Box neben der Eingangstür stehen, auf der steht für die Kranken. Such nicht nach einer tieferen geistlichen Bedeutung von dieser Geschichte. Gibt eigentlich keine Parallele zu unserem Text, außer dass die Spenden gesammelt haben für Bedürftige. Ich fand's witzig. Illustriert immerhin das geistige Prinzip, dass Geben seliger ist als Nehmen. Das stimmt ganz sicher für diesen Fall. Vers 28. Wenn ich dies nun vollbracht und diese Frucht ihnen versiegelt habe, so will ich über euch nach Spanien reisen. Ich weiß aber, dass wenn ich zu euch komme, ich in der Fülle des Segens Christi kommen werde. Paulus ist nie irgendwo hingekommen, um zu empfangen, um was zu nehmen von den Leuten, um sich feiern zu lassen als der tolle große Apostel, sondern er ist immer gekommen, um zu geben und um zu dienen. Wir können viel lernen hier von dem Paulus, von seiner Philosophie des Dienstes. Wir können es anwenden an unserem Dienst, wenn wir einander dienen. Vers 30. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott. Jetzt ermahne die Geschwister, mit ihm zu kämpfen im Gebet. Sehen zwei Dinge darin. Erstens, wir können Mitarbeiter werden mit den Missionaren oder mit den Geschwistern, die im Dienst sind. Und im Philipperbrief, im Kapitel 4, im Vers 17, da lernen wir, wenn wir mitarbeiten durch Gebet oder auch durch Geben, durch finanzielle Unterstützung, dann haben wir auch Mitanteil von der Frucht, die diese Geschwister bringen. Das ist Frucht, die auf unser geistiges Konto geht, wo wir himmlische Schätze sammeln können. Das ist auch was Tolles. Ich bin begeistert darüber, dass wir als Gemeinde fähig sind und dass es uns möglich ist, Missionare zu unterstützen. Und wirklich, die wir unterstützen, die haben alle einen fruchtbaren Dienst, machen alle eine wertvolle Arbeit im Reich Gottes. Das ist eine gute Investition, die wir da tätigen. Und wir haben unten in der Coffee Bar so ein Missionsbrett, wo wir immer die Gebetsanliegen ausdrucken und aufhängen von unseren Missionaren, die wir unterstützen. Ich möchte euch ermutigen, schaut da mal ab und zu vorbei und lest diese Dinge und betet für die Leute. Die brauchen das. Gerade Missionare sind oft Zielscheiben für geistliche Angriffe. Auch für Familien im Missionsdienst, im Gemeindedienst. Sie stehen unter einer besonderen Belastung. Wirklich brauchen unser Gebet. Und es ist ein Vorrecht, dass wir mitarbeiten dürfen mit denen, die an vorderster Front stehen. Also möchte ich euch ermutigen, geht nicht dran vorbei, lest die Gebetsanliegen und wirklich geht ins Gebet auch, tragt sie im Gebet. Zweite, was wir hier sehen, ist, dass Fürbitte-Gebet ein Kampf ist. Ein geistlicher Kampf. Wir kennen das. Wenn immer wir uns hinsetzen und wirklich anfangen wollen zu beten oder uns hinknien, je nachdem, und beten wollen, passieren die verrücktesten Dinge. Telefon klingelt und plötzlich sind wir so abgelenkt und es fallen alle möglichen Dinge ein, die wir vergessen haben zu erledigen. Wir bekommen Kopfschmerzen, alles Mögliche. Wenn wir uns hinsetzen wollen und wirklich beten wollen für unsere Familie oder für unsere Missionare, für unsere Brüder und Schwestern. Feind versucht alles, um uns abzuhalten, um uns abzulenken, weil es ist ein geistlicher Kampf. Und das ist eine machtvolle Sache, wenn wir für Geschwister beten. Fürbitte-Gebet ist ein Kampf gegen geistliche Mächte, ist ein Kampf auch gegen unser Fleisch. gegen unsere Selbstsucht, gegen unsere Bequemlichkeit. Unser natürlicher Mensch, unsere sündige Natur, die will nicht kämpfen. Die will nicht arbeiten. Und Fürbittegebet ist ein Kampf. Es ist harte geistliche Arbeit. Und wir müssen mit der Einstellung da dran gehen. Wir müssen uns bewusst Zeit halten und Zeit einplanen, glaube ich, dafür. Weil sonst wird der Feind uns immer ablenken. Es gibt immer anderes zu tun. Wir müssen lernen, durchzuhalten. Und wir müssen uns auf den Heiligen Geist verlassen. Wir können das nicht aus eigener Kraft. Seht hier, er sagt hier, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes. Wir können beten, dass er uns motiviert und dass er uns die Kraft und die Konzentration da gibt, zu beten und durchzuhalten. Ja, Gebet ist ein Kampf, aber Gebet ist auch ein Abenteuer, ist eine Freude. Es bewirkt was, es ist fruchtbar. Dieser Georg Müller, der hat jeden Tag so ein Gebetsbuch geführt und hat aufgeschrieben, jedes Gebetsanliegen und auch die Erfüllung dann davon. Und am Ende seines Lebens hat er geschätzt, dass so um die 50.000 Gebete konkret erhört wurden. Wirklich, die haben jeden Tag gelebt von Gebet. Haben morgens Gebet, vor dem Frühstück gebetet, dass der Herr das Frühstück versorgt für die 2.000 Kids und dann nachher gebetet, dass er Abendessen versorgt und manchmal für konkrete Beträge gebetet, für Mitarbeiter gebetet und Gott hat erhört. 50.000 Gebete. Und er sagt, viele tausend von denen noch am selben Tag oder nachdem sie das Amen gesagt haben, stand jemand an der Tür und hat das Essen vorbeigebracht oder was immer. Und ich bin immer überwältigt, wenn ich meinen Rundbrief schreibe an die Leute, die mich als Missionar im Gebet unterstützen. Wirklich zurückzudenken, es ist so begeisternd zu erleben, wie Gott versorgt. Und wie Gott wirklich dieses Gebetsanliegen um Gebetsanliegen erhört, wofür wir beten. Wirklich, schau dich um die Räume, die wir hier haben. Wie Gott versorgt uns. Gott erhört Gebet. Das ist so eine spannende Sache, ist so ein Abenteuer, ist so eine Freude. Und das sollte uns wirklich motivieren zu beten. Drei Dinge, für die der Paulus hier bittet. Ich ermahne euch, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott, damit ich von den Ungehorsamen in Judäa errettet werde und mein Dienst für Jerusalem, den Heiligen, angenehm sei, damit ich durch den Willen Gottes mit Freuden zu euch komme und mich mit euch erquicke. Drei Dinge. Erstens, dass er von den Juden errettet wird, die ihn umbringen wollen. Paulus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Und wir wissen aus der Apostelgeschichte, wenn ihr euch noch daran erinnert, schon eine Zeit lang her, wo wir die durchgenommen haben. Aber Apostelgeschichte 20, sagt Paulus, der Heilige Geist, der bezeugt mir von Stadt zu Stadt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber er sagt dann auch, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Apostelgeschichte 21 sagt, ich bin bereit, nicht allein gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus zu sterben. Paulus ist so ein Vorbild. Er fordert mich so heraus. Er hat eine unglaubliche Hingabe gehabt an Jesus und an seinen Ruf. Er war bereit, alles zu geben. Aber er sagt ja auch, ich möchte gern zu euch kommen. Ich möchte gerne noch nach Spanien reisen, um das Evangelium dort zu verkündigen. Also betet für mich, dass der Herr mich rettet aus dieser Verfolgung durch die Juden. Und Gott hat das Gebet erhört. Wenn auch nicht unbedingt so, wie der Paulus sich das wahrscheinlich vorgestellt hat. Hat ihn gerettet durch die Römer und dann war er 4 Jahre lang in Untersuchungshaft. Aber auch das ist ein Prinzip, ist eine geistliche Lektion, die wir lernen können. Gott erhört jedes Gebet, aber Gott erhört es nicht unbedingt immer auf die Art und Weise, wie wir uns das vorstellen. Also wir dürfen da flexibel bleiben in unserem Gebetsleben. Zweite Gebetsanliegen war, dass die Liebesgabe, die Spende der Heidenchristen von den Judenchristen angenommen wird in Jerusalem. Dass die dort nicht zu stolz sind, um die Gabe anzunehmen. Und Paulus hatte da mehr am Herzen, als nur den Bedürftigen zu dienen. Seine Hoffnung war, dass da die Einheit zwischen den Heidenchristen und den Judenchristen, wo es oft Spannung gab, dass da die Einheit gefördert wird und es mit dazu beiträgt. Dritte Gebetsanliegen war, dass er nach Rom kommen kann und dass er sich gemeinsam mit den römischen Christen erquicken kann. Und das ist das Wunderbare, wenn wir einander dienen. Wir werden immer selbst mit erquickt, selbst mit erfrischt, wenn wir anderen dienen. Und so werden wir immer alle gesegnet. Interessant auch, dass er hier sagt, durch den Willen Gottes. Sich durch den Willen Gottes mit Freuden zu euch komme. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Verse 14 und 15. Schreibt uns der Apostel Johannes, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Er hört uns, wenn wir gemäß seinem Willen bitten. Gebet ist so ein Mysterium auch ein bisschen. Gott ist souverän und er wird seinen Willen vollbringen. Aber Gott hat auch gewählt, mit uns zusammenzuarbeiten. Und so dürfen wir Gottes Mitarbeiter werden. Und das Ziel von Gebet ist sein Wille. Es ist nicht, dass wir unsere Dinge durchdrücken und wir Gott herumdirigieren. Darum geht es nicht. Dass wir von ihm hören, was ihm am Herzen liegt und dann mit ihm zusammenarbeiten. Wenn wir nach seinem Willen beten, gemäß seinem Willen. Und Jesus hat gesagt, wenn wir in seinem Namen bitten, das meint eigentlich dasselbe, seinem Charakter, seinem Willen gemäß, dann werden wir es erhalten. Aber Gott möchte, dass wir beten. Und es scheint, dass Gott oft wartet, etwas zu tun, seinen Willen zu tun, bis wir beten. Weil er möchte mit uns zusammenarbeiten. Und was für ein Vorrecht es ist, dass wir Gottes Mitarbeiter sein dürfen. Jakobus sagt uns, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Nicht dem Willen Gottes gemäß, sondern euer eigenes Ding drehen wollt. Aber in Matthäus 7 sagt Jesus, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Also ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Also bittet und es wird euch gegeben werden und sucht und ihr werdet finden und klopft an und es wird aufgetan werden. Der Schlüssel für erhörtes Gebet ist sein Wille. Und natürlich, dass wir beten. Das ist was, wo ich wirklich wachsen will. Ich will wachsen als Beter. Wenn wir wirklich sehen könnten im geistlichen Bereich, was Dinge bewegt und oh Mann, ich glaube, wir würden viel weniger planen und rumgeschafteln und viel mehr beten. Was für ein Vorrecht, dass wir Gottes Mitarbeiter sein dürfen, dass sein Wille geschieht. Im Himmel so auch hier auf der Erde. Vers 33 zum Abschluss. Der Gott des Friedens, aber sei mit euch allen. Amen. Scheint, als sollte der Brief hier zu Ende sein. Aber wie gesagt, Paulus fällt es offensichtlich schwer, seinen Brief hier abzuschließen. Paulus fängt an all seine Freunde und Mitarbeiter zu denken, die er dort in Rom kennt. Und deswegen haben wir jetzt noch ein Kapitel für die nächste Woche. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass es nie langweilig ist. Wir danken dir, dass es uns immer herausfordert. Und Gott, wir danken dir, dass du uns erinnerst. Wir brauchen das, dass du uns herausforderst, geistig zu wachsen. Das, was wir zwar schon kennen, nochmal zu hören und umzusetzen. Und Vater, ich bitte dich, dass wir solche sind, die wachsen im Glauben. Dass wir wie diese Christen in Rom sind, die Güte haben, die geprägt sind von dir, Jesus. Und die dein Wort gut kennen. Und die fähig sind, einander zu ermahnen und einander Rat zu geben. Und ich bete, Herr, dass wir nicht Angst davor haben. Herr, du willst uns gebrauchen. Und mach uns zu Betern. Mach uns zu Menschen, die dir so leidenschaftlich und radikal nachfolgen, wie der Paulus es getan hat. Ich danke dir für diese Vorbilder, die du uns gegeben hast. Und Herr, ich bete, dass du uns segnest und wir durch diese kommende Woche gehen, dass du uns nah bei dir hältst. In Jesu Namen. Amen.